NDR Info. Themen des Tages.
Der Gesetzentwurf für eine Pflegereform liegt frisch auf dem Tisch. Deutschland sucht Erklärungen, warum die Welt lieber Portugal und Österreich am Tisch des UN-Sicherheitsrates hat. Dazu ein Studiogespräch mit der Grünen Co-Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge. Die EU-Innenminister beraten über den EU-Asylpakt und Störungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin, weil jemand Verankerungen für die Oberleitung gestohlen hat. Die Themen des Tages am Donnerstag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Im Reformhaus Merz ist Nina Wagen ohne Zweifel die aktivste Mitarbeiterin. Heute hat die CDU-Gesundheitsministerin ihren Entwurf vorgelegt, wie die Pflegeversicherung reformiert werden soll. Er folgt der zentralen Anforderung, das Ganze muss bezahlbar bleiben. Für die Pflegebedürftigen, aber eben auch für Beitragszahler und Steuerzahler. Das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises und dass unsere Gesellschaft altert, macht es noch schwerer. Was der Entwurf vorsieht und ob das in der Koalition unumstritten ist, Uwe Berndt blickt darauf.
Nina Wagen will weniger Geld ausgeben und gleichzeitig die Situation der Pflegebedürftigen verbessern. Wie soll das gehen? Sie meint, am besten, indem man rechtzeitig dafür sorgt, dass die Menschen so lange wie möglich ohne Pflege zurechtkommen.
Wir wollen einen stärkeren Fokus auch auf Prävention legen, also die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit, den Erhalt eines längeren, gesunden Lebens, also Prävention und Rehabilitation vor Pflege.
Doch in ihrem Gesetzentwurf geht es zwangsläufig hauptsächlich um die schwierige Finanzlage. Mehr Geld muss reinkommen, weniger soll ausgegeben werden. Denn ein weiterer Anstieg der Beiträge für alle ist tabu. Ausnahmen sind nur die Gutverdiener mit mehr als 5.800 Euro im Monat und Kinderlose. Die zahlen auch heute schon einen Zuschlag zur Pflegeversicherung, der soll weiter steigen. Doch diese Maßnahmen reichen bei Weitem nicht, um die Löcher zu stopfen. Deshalb muss auch gespart werden. In der Pflegestufe 1 zum Beispiel steht der Entlastungsbeitrag von 131 Euro auf der Streichliste, mit dem man heute zum Beispiel eine Putzhilfe bezahlen kann. Und der Wechsel in eine höhere Pflegestufe soll künftig strenger geprüft werden als bisher.
Natürlich wird der Einstieg in einen Pflegegrad etwas erschwert. Das hat finanzielle Auswirkungen. Da rechnen wir im nächsten Jahr etwa von Einsparungen von 1,3 Milliarden Euro.
Dass gespart werden muss, bestreitet niemand. Aber ist es fair verteilt? Hier beginnt die Diskussion. Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, gibt sich erleichtert, dass nun ein Konzept vorliegt. Sein erster Eindruck?
Also ich glaube, der Fokus lag darauf, dass es kurzfristig hilft. Deshalb eine Reparaturmaßnahme, weil wir eben zu lange uns keine Reform gegönnt haben. Deshalb ist die Reparatur auch so groß jetzt.
Ähnlich sind die Reaktionen anderer Verbände. Der Sozialverband Deutschland bewertet den Entwurf vor allem als reines Spargesetz. Auch der Arbeitgeberverband Pflege sieht darin eine einseitige Belastung von Beitragszahlern und Pflegebedürftigen. Bisher zum Beispiel übernimmt die Pflegeversicherung die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige. Doch Nina Wagen kündigt an.
Bei den Rentenversicherungsbeiträgen gibt es jetzt eine Absenkung. Die können nicht mehr in voller Höhe durch das System finanziert werden.
Eine Sparmaßnahme, die vor allem viele Frauen treffen würde. Sie müssten eine niedrigere Rente in Kauf nehmen, wenn sie nicht mehr arbeiten, weil sie ihre Angehörigen pflegen. Dabei ist die Pflege zu Hause viel günstiger als im Heim. Die stationäre Pflege wird immer teurer. Viele können sich den Eigenanteil im Heim nicht mehr leisten. Der Caritasverband kritisiert, dass die Zuschüsse zum Eigenanteil künftig erst deutlich später gezahlt werden sollen und langsamer steigen als bisher. Auch dieser Punkt bringt Oliver Blatt vom GKV-Spitzenverband zu seinem Urteil.
Das Paket, das auf dem Tisch liegt, ist so nicht ausgewogen und nicht fair. Die Belastung ist zu stark für die Beitragszahlen und die Pflegebedürftigen und muss hin zu Bund und Ländern auf jeden Fall ausgewogener gestaltet werden.
Und dazu bleibt auch noch Zeit. Der Gesetzentwurf wird jetzt erst mit den anderen Ministerien abgestimmt, bevor er im Kabinett verabschiedet und an dem Bundestag verhandelt wird. Dann können auch die Verbände nochmal ihre Kritik vortragen.
Uwe Berndt berichtete aus Berlin. Deutschland scheitert erstmals mit einer Bewerbung für einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, während sich die Regierungen in Österreich und Portugal für ihre Stimmenerfolge in der Vollversammlung feiern. Die Bundesregierung, die Außenpolitikerinnen und Politiker im Bundestag und UN-Experten machen sich heute einen Kopf, woran es gelegen hat. Jasper Ruppert mit Stimmen zur Fehleranalyse.
Derbe Pleite, historische Blamage, persönliche Niederlage für Friedrich Merz. Die Reaktionen sind deutlich nach der gestrigen Wahl für die nichtständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, bei der Deutschland leer ausging. Die Opposition haut drauf, bei der Union gibt man sich zerknirscht. Der ehemalige deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen findet im Deutschlandfunk-Interview ebenfalls klare Worte.
Es ist schon ein schwerer Rückschlag für deutsche UNO-Politik, für deutsche Außenpolitik, dass Deutschland so schlecht abschneidet. Es ist eine Niederlage für uns.
Heusgen, der auch außenpolitischer Berater von Angela Merkel war, sieht eine Mitschuld bei Kanzler Merz, der sich zu wenig engagiert habe. Bei der Frage, was diese Niederlage für Deutschland bedeutet, kann man zunächst darauf schauen, welche Vorteile ein Sitz im Sicherheitsrat gebracht hätte. Holger Niemann vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg erklärt die Möglichkeiten so.
Gerade für die gewählten Mitglieder des Sicherheitsrates ist es eben auch immer eine große Möglichkeit, Themen auf die Agenda des Rats zu bringen. Also zum Beispiel hat Deutschland in seiner letzten Amtszeit im Sicherheitsrat ja aktiv versucht, das Thema Klima und Sicherheit auf die Agenda zu bringen.
Über die Gründe, warum die Mitgliedsländer der UN bei der Geheimwahl Österreich und Portugal den Vorzug gegeben haben, lässt sich nur spekulieren. Deutschland habe zu spät kandidiert, sagt Außenminister Johann Wadephul.
Wir waren von Anfang an im Hintertreffen, weil wir damals wahrscheinlich aus guten Gründen aber sehr spät ins Rennen gegangen sind.
Aus der Linken kommt die Kritik, dass Deutschlands Haltung im Gaza-Krieg ein Problem gewesen sei, dass man beim Völkerrecht Doppelstandards angelegt habe, auch mit Blick auf die Angriffe der USA auf Venezuela und den Iran. UN-Experte Niemann sieht noch einen weiteren möglichen Grund.
Diese Selbstverständlichkeit im Auftritt, dass man einen quasi natürlichen Anspruch hätte, als mehr oder weniger regelmäßiges, nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat zu vertreten sein, das, glaube ich, war ein erhebliches Problem.
Zu selbstsicher, zu spät, für viele zu wenig neutral. Das dürften die Hauptgründe sein. Und was sind die Folgen? Aus der Opposition heißt es, dass Deutschlands Ansehen in der Welt beschädigt sei. Holger Niemann vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik sieht die Folgen dagegen weniger dramatisch.
Deutschlands Rolle in den Vereinten Nationen wird durch diese Wahl nicht weniger wichtig. Deutschland bleibt einer der größten Beitragszahler. Deutschland bleibt eines der wichtigen und großen Mitglieder, das sich aktiv für die Vereinten Nationen einsetzt. Außerdem bestehen die UN ja aus zahlreichen Institutionen und in vielen anderen kann Deutschland seinen Einfluss weiterhin geltend machen.
Zudem lässt sich die Frage stellen, wie wichtig ist der Sicherheitsrat noch? Die 5 Länder mit einem ständigen Sitz haben ein Vetorecht. Gerade USA einerseits und Russland und China andererseits blockieren sich gerne und oft.
Der Sicherheitsrat ist das wichtigste Gremium, wenn es um Frieden und Sicherheit weltweit geht. Es ist aber auch völlig klar, dass die Blockade und die Handlungsunfähigkeit der letzten Jahre seinen Einfluss massiv beeinträchtigt haben.
Trotz dieses Zustands und trotz der deutschen Niederlage solle Berlin sich nicht zurückziehen, fordert Niemann.
Deutschland muss jetzt noch deutlicher machen, dass es in einer Zeit der großen Krise für die Vereinten Nationen ganz engagiert für diese Organisation eintritt.
Auf einen Platz im Sicherheitsrat muss Deutschland aber wohl erst mal warten. Bleibt sich Berlin bei den Bewerbungen alle 8 Jahre treu, gibt es die nächste Chance erst für die Sitzungsperiode 2035-36.
Am Mittag habe ich darüber im NDR-Infostudio mit der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, gesprochen. Nach dem Scheitern Deutschlands beim ESC ist die Ausrede ja immer, der Auftritt war top, man mag uns halt nicht. Wie war es in Sachen UNSC, also für den UN-Sicherheitsrat? War da eine konsistente Linie, die Deutschland zuletzt der Staatengemeinschaft geliefert hat, in Sachen Völkerrecht etwa, eine Linie, bei der man sagt, dieses Land brauchen wir am runden Tisch der Mächtigen?
Nein, im Gegenteil. Die Außenpolitik von Friedrich Merz hat bei vielen Ländern ein Fragezeichen ausgelöst und deswegen muss man das so hart sagen, das Scheitern, das Deutschland gestern erlebt hat, das ist auch in der Verantwortung des Bundeskanzlers in erheblichem Maße. Friedrich Merz hat sich im letzten Jahr noch nicht einmal die Zeit genommen, zur UN-Generalversammlung hinzufahren und das, obwohl wirklich alle eigentlich da waren und so ein Fehlen wird bemerkt und wenn dann noch eine Bundesregierung gerade bei so einer zentralen Frage wie des Völkerrechts einmal so spricht, dann kostet das auch Vertrauen. Und das ist hier passiert.
Wären wir da nochmal konkreter. In der Verurteilung des durch und durch völkerrechtswidrigen Überfalls Russland auf die Ukraine wollten wir von allen Staaten in der Generalversammlung klare Bekenntnisse und klare Verhältnisse, die dann andere angesichts des mindestens unverhältnismäßigen Vorgehens Israel in Gaza von uns verlangt haben. Hätten wir hier in den Mainstream auch westlicher Staaten einbiegen müssen oder dann eben lieber den Sitz abschreiben als Israel?
Es ging überhaupt gar nicht darum, eine Unterstützung für Israel abzustreiten. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass Deutschland das tut, weil wir erinnern uns, es gab den furchtbaren Terrorangriff gegen Israel und Israel hatte das Recht, sich selbst zu verteidigen. Aber die Art und Weise, wie Israel den Militäreinsatz geführt hat, der war nicht völkerrechtskonform. Und das hätte ein deutscher Bundeskanzler auch klar benennen müssen.
Mehrere an der Spitze des Auswärtigen Amtes waren ja in dieser Kampagne über viele Jahre zugange. Vielleicht tragen wir das mal noch ab. Heiko Maas, der die Bewerbung einreichte, als schon zwei befreundete, kleinere Europäer ihren Hut in den Ring geworfen hatten, keimte da im Grunde schon die gestrige Niederlage auf?
Also es ist lange deutsche Tradition, dass Deutschland sich alle 8 Jahre um einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat bewirbt. Und deswegen war es auch richtig, dass die deutsche Bundesregierung das damals wieder gemacht hat. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass die Bewerbung zu spät war zu diesem Zeitpunkt. Denn zur selben Zeit, als die anderen Länder sich beworben haben, hat Deutschland sich noch um den Sitz 2019-2020 beworben. Und man kann nicht mit zwei Bewerbungen gleichzeitig laufen. Aber es ist schon richtig und angemessen und die deutsche Tradition, weil Deutschland ja auch Verantwortung in der Welt übernehmen möchte und sollte. Und da signalisiert ja ein Sitz im Sicherheitsrat, dass das ein Kern deutscher Außenpolitik ist.
Dann war da Annalena Baerbock, die das Scheitern der deutschen Bewerbung gestern ironischerweise selbst verkünden durfte. Vor einem Jahr lief die Kampagne für ihren Vorsitz in der Generalversammlung für ein Jahr. Man wird nicht sagen können, dass sich diese beiden Ambitionen wechselseitig verstärkt haben. War das ein Punkt, in dem man vielleicht die erneute Mehrheit ein Jahr später abgeschrieben hatte, auch weil Sie, Frau Baerbock, aus dieser präsidialen Position Ihre Kontakte als Ex-Außenministerin ja gar nicht mehr so für die Bewerbung einsetzen konnte. Sicher weniger sogar noch als der portugiesische Generalsekretär das vielleicht konnte für sein Land.
Dass Deutschland eine ehemalige Außenministerin am Ende nominiert hat als Präsidentin der Generalversammlung, war aus meiner Sicht ein Zeichen, wie ernst Deutschland die Vereinten Nationen auch nimmt. Und es ist dann aber auch nicht mehr Aufgabe der ehemaligen Außenministerin, das Werben für die Bewerbung zu vollenden, sondern das musste dann schon Herr Wadephul als neuer Außenminister auch machen. Die können und dürfen sich da gar nicht in die Quere kommen, sondern es ist richtig, dass dieser Staffelstab dann übergeben wird. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese Bewerbung jetzt nicht gescheitert ist, weil Deutschland sich zu viel in die Vereinten Nationen eingebracht hat, sondern weil man Friedrich Merz und auch Herrn Wadephul nicht abgenommen hat, dass sie es ernst meinen mit der Unterstützung der Vereinten Nationen. Viele Länder haben sich auch angeschaut, dass Deutschland die humanitäre Hilfe, die Entwicklungshilfe gerade in dieser Zeit gekürzt hat. Auch das erzeugt Fragen, wenn gerade diese Zahlungen in einer Welt, die immer unsicherer wird, so wichtig sind.
Ein Blick nach vorne noch, Frau Dröge, die UN-Reform. Wenn Sie die Weltorganisation auf ein weißes Blatt Papier skizzieren könnten, was sieht dann anders aus als die Nachkriegsstruktur aus dem letzten Jahrhundert? Ein ständig breiter aufgestellter Sicherheitsrat, ein überstimmbares Einzelveto?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass es momentan, ehrlich gesagt, eher die Länder braucht, die die Vereinten Nationen insgesamt verteidigen und das erhalten, was wir haben, weil wir einen US-Präsidenten haben, der sagt, mich interessiert am Ende das Völkerrecht nicht, mich interessieren die Vereinten Nationen nicht, das Einzige, was mich interessiert, ist das, was ich will. Und Länder, die sagen, wir kämpfen um die Vereinten Nationen in der Bedeutung, wir kämpfen darum, dass das der Ort der Entscheidung wieder stärker sein muss, die braucht es jetzt. Und natürlich muss man auch darüber reden, ob man der Generalversammlung als Ganzes mehr Möglichkeiten gibt zu entscheiden, aber wir sind nicht an der Stelle, dass wir über Verbesserungen reden können, sondern wir sind gerade an der Stelle zu verteidigen, was wir haben. Und da würde ich mir auch ein stärkeres Engagement der deutschen Bundesregierung wünschen.
Die grüne Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katharina Dröge. Die Innenminister der EU-Staaten haben sich heute in Luxemburg zur Ratssitzung getroffen. Innen- und Migrationskommissar Magnus Brunner konnte in viele zufriedene Gesichter blicken, denn wenige Tage vor Inkrafttreten des EU-Asylpakts in der kommenden Woche gab es gestern ja auch die Einigung auf die Einrichtung von Abschiebezentren für abgelehnte Asylbewerber außerhalb der EU. Etliche Mitgliedstaaten, auch Deutschland, hatten darauf gedrungen. Brunner und der deutsche Innenminister Dobrindt widersprechen sich aber auch in einem zentralen Punkt, ob es nun in Deutschland immer noch Kontrollen an den Binnengrenzen des Schengen-Raums geben muss. Jonas Hanst berichtet.
Der EU-Migrationspakt soll reformiert werden. Beschlossen ist das schon lange. In Kraft treten sollen die neuen Regelungen nächste Woche am 12. Juni. Kernelement dieser Reform ist es, dass die meisten Migranten schon in Küstenregionen, also da, wo sie die EU zum ersten Mal betreten, kontrolliert werden. So soll ein schnelles Asylverfahren gewährleistet werden. Zudem einigten sich Parlament und EU-Länder in dieser Woche auf eine sogenannte Rückführungsverordnung, die Abschiebungen auch in Drittländer erleichtern soll. Für diese EU-Pläne werden jetzt etliche Kapazitäten benötigt, um eben diese Asylverfahren schnell durchführen zu können. Die EU-Kommission hat aber kürzlich nochmal deutlich gemacht, dass diese Kapazitäten bislang nicht vollständig aufgebracht werden konnten. Ein weiterer Baustein des neuen EU-Migrationspakts sind auch sogenannte Abschiebezentren. Abgelehnte Asylbewerber sollen in diese sogenannten Return Hubs außerhalb Europas gebracht werden können. Etwa dann, wenn sie nicht direkt in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können, weil sich das Heimatland beispielsweise weigert, sie zurückzunehmen oder die europäischen Staaten keine diplomatischen Beziehungen zu dem betreffenden Land pflegen. Wo solche Zentren außerhalb der EU errichtet werden könnten, ist noch unklar. Und sie sorgen für Kritik, aus dem Norden zum Beispiel. So spricht sich der Flüchtlingsrat in Schleswig-Holstein gegen die Pläne der EU aus. Es handle sich bei den Drittstaaten um Länder, zu denen die Asylbewerber keine Verbindung hätten und in denen sie ohne effektiven Rechtsschutz auf sich allein gestellt wären. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU sieht die Migrationspolitik dagegen auf dem richtigen Weg. Heute sagte er auf dem Treffen in Luxemburg, die Migrationswende in Deutschland und auch in der restlichen EU wirke. Für ihn aber auch wichtig, ein weiteres Festhalten an den deutschen Grenzkontrollen. Dobrindt sagte vorhin, die Kontrollen hätten eine deutlich positive Wirkung auf das gesamte Migrationsgeschehen in Deutschland gehabt.
Der EU-Migrationspakt, Jonas Hanst fasste zusammen. Am Nachmittag habe ich darüber mit dem Sozialwissenschaftler Dr. Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung gesprochen. Hat man jetzt, was man 2015 nicht hatte, in einer plötzlichen Herausforderung und Überforderung der EU durch rasch ansteigende Zuwanderung und Asylbewerbungen, nämlich ein solidarisches System an rundum kontrollierten Außengrenzen, das so etwas managen kann?
Das werden wir, glaube ich, erst herausfinden, wenn wir wieder eine größere Fluchtbewegung erleben werden. Im Moment sind ja die Ankunftszahlen extrem rückläufig. Ich war selber gerade vor ein paar Tagen in einem Ankunftszentrum hier in Berlin und da ist es wirklich total leer. Da sieht man mehr Sicherheitspersonal als wirklich neu ankommende Flüchtlinge. Ich selbst bin mehr beobachte diese Debatten um die Reform der Asylpolitik in Deutschland und Europa seit vielen Jahren. Und ich bin einigermaßen skeptisch, dass wir jetzt ein besseres System haben, ein System, das dann den politischen Erwartungen, die ja sehr, sehr hoch sind, auch gerecht werden kann. Ja, es ist ungeheuer komplex, sehr kleinteilig, sehr viele Änderungen. Aber Sie haben ja auch nachgefragt, ob wir ein solidarisches System haben. Das würde ich ganz klar sagen, haben wir nicht. Wir haben so im Ansatz einen Solidaritätsmechanismus, aber ich glaube nicht, dass die Staaten wirklich solidarisch bei der Aufnahme von Schutzsuchenden zusammenarbeiten werden. Vielleicht viel mehr bei der Abwehr von Schutzsuchenden.
Ist dann Europa jetzt eine Festung oder bereitet dieser Pakt den Boden für gesteuerte, begrenzbare Migration, die dann aber auch breiter akzeptiert wird? Befriedet das also vielleicht auch den politischen Konflikt in den Mitgliedstaaten und zwischen ihnen?
Ja, auch das ist eine sehr gute Frage und sicher auch ein berechtigtes politisches Anliegen. Ich vermute, wenn wir wieder höhere Ankunftszahlen haben sollten, aufgrund von neuen Fluchtsituationen, die sich entstehen, dass wir dann auch wieder mehr Konflikte haben werden zwischen den EU-Staaten, weil diese Frage eben der Verteilung von Verantwortung nicht wirklich gelöst ist. Die Frage, inwieweit Fragen von Flucht und Asyl politisiert werden, das sehen wir, glaube ich, auch jetzt in Deutschland sehr, sehr stark, aber auch in anderen Ländern, hat nicht nur was mit den Ankunftszahlen zu tun. Also wir sehen, auch bei sehr niedrigen Ankunftszahlen können wir doch sehr aufgeheizte politische Debatten haben. Insofern würde ich nicht erwarten, dass das europäische Asylsystem, also das neue dann, grundsätzlich etwas ändert an den politischen Debatten, die wir so sehen.
Der Vorarlberger EU-Kommissar Magnus Brunner stört sich jetzt und hat das heute deutlich artikuliert an den Binnenkontrollen, auf die man nun seit 2 Jahren in immer neuer Verlängerungsschleife hier in Deutschland verstärkt setzt. Hatten die und haben die einen echten Effekt oder stören sie nur Nachbarschaft und grenzüberschreitende Kooperation?
Noch eine sehr spannende Frage. Ich habe mir das tatsächlich mit Kolleginnen immer wieder und genauer angeschaut. Ich meine, Herr Dobrindt hält diese Grenzkontrollen ja für hocheffizient, hochwirksam, so bezeichnet er es immer wieder. Meine Einschätzung wäre, also was die migrationssteuernde Wirkung angeht, kann man es sehr schwer genau ausrechnen. Ich würde sozusagen nach Abwägung aller Faktoren, die mir vorliegen, sagen, es hat, wenn überhaupt, nur einen geringen Effekt auf die neu erkommene Fluchtbewegung, und es hat sehr viel negative Auswirkungen auf das europäische Projekt. Diese Grenzkontrollen sind, wie die EU-Kommission ja jetzt auch sagt, nicht ausreichend gut begründet. Mehrere Gerichte haben auch schon gesagt, dass man das so nicht aufrechterhalten kann. Insbesondere auch die Zurückweisung von schutzsuchenden Menschen an den deutschen Außengrenzen ist europarechtswidrig, relativ eindeutig, würde ich sagen. Es gibt Leute, die das anders einschätzen. Insofern wäre es gut, diese Grenzkontrollen, die ja vor allen Dingen eingeführt wurden, um innenpolitisch dem Aufstieg der AfD etwas entgegenzusetzen. Ja. So lese ich es jedenfalls. Dieses Ziel wurde auch absolut nicht erreicht, war auch vielleicht nicht das richtige Instrument. Insofern, es wäre wünschenswert, wenn wir davon wieder Abschied nehmen würden. Und es ist ja nicht nur Deutschland. Ja? Wir haben ja wirklich eine ganze Reihe von europäischen Staaten, ich glaube 10 Staaten etwa, und im Schengen-Raum, die solche Grenzkontrollen über längere Zeit durchführen.
Diese Woche haben wir schon ausführlich auch in den Themen des Tages hier über die Rückführungsverordnung gesprochen, auf die man sich zwischen Rat und Parlament geeinigt hat. Wird die jemals umgesetzt werden? Sprich, wird man Länder finden, die solche Abschiebezentren für die EU betreiben, und wird man Gerichte finden, die diese Zentren dann für EU-rechtskonform halten?
Ja, noch eine sehr spannende, komplexe Frage, die Sie mir da stellen. Ich meine, die Rückführungsverordnung, das ist ja nicht nur diese Zentren, ne? Das ist auch wieder all diese Gesetzgebungen auf europäischer Ebene, da stehen unzählige Restriktionen drin. Es geht ja fast nur noch um Restriktionen. Davon werden sich diese ganz sicher einige auswirken. Auch sagen, längere Inhaftierung zum Beispiel, solche Sachen werden bestimmt kommen. Die Innenminister, und dazu gehört auch der Herr Dobrindt, die sich da sehr stark dafür machen, scheinen ja sehr zuversichtlich zu sein. Ja? Also der sagt ja, bis Ende des Jahres werden wir da Verträge schließen. Insofern denke ich mal, wenn man solche Aussagen trifft, dann werden sie schon irgendwas Konkretes in Vorbereitung haben, sonst wäre das Risiko, sich da politisch zu blamieren, doch sehr groß. Ich denke aber, nach allem, was ich dann über das Thema weiß, dass wir eher mit symbolischen, kleinen, eher Pilotprojekten irgendwie rechnen können und nicht sozusagen mit einem großen, neuen System, in dem hohe Zahlen von abgelehnten Asylsuchenden dann in andere Drittstaaten geschickt werden. Ich halte es natürlich auch menschlich für problematisch, Leute in Länder zu schicken, in die sie nicht wollen, in denen sie nie waren. Und auch wenn man sich die Frage stellt, warum sollte ein Land, das sind ja oft afrikanische Länder, aber nicht nur in der Diskussion, also warum sollten die das machen für Europa? Ja? Natürlich, wenn sie sich das gut bezahlen lassen würden, aber ich meine, auch da würden die sich ja innenpolitische Probleme ins Land holen, wenn das in größerer Zahl passieren sollte. Also ich glaube, das ist eher Kosmetik, eher politische Rhetorik. Ich rechne damit, dass wir da irgendwas sehen werden, aber das wird sehr hohe Kosten haben. Wie Sie auch angedeutet haben, werden Gerichte da auch ein bisschen mitzureden haben. Also das wird noch ein langwieriger Prozess und am Ende, glaube ich, nicht viel bringen.
Herr Engler, Vorstellungen von wir und die hat es auf der Suche nach Identität und auch Sicherheit in Staaten und Gesellschaften wohl immer gegeben. Und Migration ist eine umfassende Herausforderung, nicht nur für die, die sich in Bewegung setzen, auch für die, zu denen sie sich aufmachen. Aber haben Sie eine Erklärung, dass dieses Thema nun über mehr als ein Jahrzehnt Gesellschaften aufwühlt, spaltet und auch andere wichtige Fragen wie Arm und Reich oder Zukunft des Planeten spielend an den Rand drückt?
Ja, das kann man sich fragen, und wir sehen es ja nicht nur in Deutschland. Also für Deutschland könnte man leicht zu dem Schluss kommen, auch dass wir einfach ein sehr, sehr dynamisches Migrationsgeschehen hatten. Ja, die letzten 10 Jahre waren ja wirklich sehr hohe Ankunftszahlen, Fluchtbewegungen, aber auch generell. Und ich meine, das erklärt es schon. Also das sind große Herausforderungen für unser Land gewesen. Natürlich auch, also ich sehe es nicht mit Migration nicht nur als Herausforderung. Im Gegenteil, diese Chancen ist sogar sehr stark notwendig. Aber wir sehen eben auch in Ländern, in denen eigentlich relativ wenig tatsächliche Migration stattfindet, ähnlich aufgeheizte Debatten. Es ist ein sensibles Thema. Es kommen neue Leute in eine Gesellschaft dazu. Alle müssen sich verändern. Damit wird alles Mögliche verknüpft. Also es hat schon auch sehr viel damit zu tun, natürlich, wie politische Akteure und auch nicht nur Parteien dieses Thema instrumentalisieren. Es löst sehr viel Ängste aus, und das ist offenbar ein sehr wirksamer Mechanismus, um Menschen irgendwie zu erreichen. Ich sehe es aber ähnlich, wie Sie es vielleicht auch angedeutet haben. Es ist ein wichtiges Thema, aber es ist eigentlich nicht gut, dass in demokratischen Aushandlungen dieses eine Thema alle anderen wichtigen Themen immer wieder in den Schatten stellt. Und ehrlicherweise hören wir das auch von Politikern selbst. Ja, selbst von Leuten wie Friedrich Merz und anderen haben man gehört im Wahlkampf, lassen wir das Thema lieber ein bisschen beiseite. Wir haben wenig dabei zu gewinnen. So gehen sie rein in Wahlkämpfe. dann passiert irgendwas, die AfD oder andere Rechtsextreme eskalieren irgendwas und dann greifen diese Mechanismen, dass man offenbar nicht widerstehen kann. Ja? Und ich glaube, man muss da an alle appellieren, an die Parteien der Mitte, auch an die Medien, einfach mehr Zurückhaltung, Ausgewogenheit sozusagen an den Tag zu bringen. Was ja nicht heißt, dass man das Thema aussparen soll oder dass man nicht auch kritisch Herausforderungen ansprechen soll.
Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Eine neue Geduldsprobe heute für Bahnpendlerinnen und Bahnpendler. Mal wieder gibt es Ausfälle und Verspätungen. Grund ist diesmal ein Oberleitungsschaden in Hannover. Da haben offenbar Kriminelle zugeschlagen und haben einen Oberleitungsmast beschädigt. Was zerstört wurde und welche Folgen das hat, dazu Einzelheiten von unserem Reporter am Hauptbahnhof Hannover, Max Altstadt.
Offenbar haben Kriminelle einen Oberleitungsmast in der Nähe der Karl-Wiechert-Allee beschädigt. Laut Bundespolizei fehlte ein Stück in der Verankerung. Von der Deutschen Bahn hieß es zunächst, dass ein Mastanker gestohlen wurde. Das hat die Polizei so aber nicht bestätigt. Auf jeden Fall wurden durch den Diebstahl die Oberleitungen dann nicht mehr richtig gehalten und hingen quasi durch. Und als dann in der vergangenen Nacht ein ICE da lang gefahren ist, wurde der Stromabnehmer des Zuges abgerissen. Der Zug mit 200 Fahrgästen wurde evakuiert. Die Reparatur ist aufwendig und dauert laut Bahn voraussichtlich noch bis zum Abend. Bahnreisende mussten also mal wieder umplanen. Ansonsten hatte ich aber eher das Gefühl, dass sich die Auswirkungen hier in Hannover eher in Grenzen gehalten haben. Also es gab keine langen Schlangen vor den Infoschaltern am Bahnhof. Und auch die Bahnhofshalle in Hannover, die war jetzt nicht überfüllt mit Leuten, die nicht wussten, wie sie weiterkommen.
Max Altstadt aus Hannover am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Donnerstag.